Zuspruch am Dienstag, dem 30. Januar 2024. Der Losungstext aus 1. Samuel 17, der Vers 18. Isai sprach zu David: Sieh nach deinen Brüdern, ob's ihnen gut geht. Im sogenannten König David Bericht, einem Roman von Stefan Heym, H-E-Y-M, einem Autor der damaligen DDR, wird hinreichend beschrieben, und zwar in Romanform, aber zugleich in irgendeiner Art und Weise historisch und hermeneutisch interessant, wie die Erzählungen zu dem Bericht des verstorbenen König Davids, also seiner Lebensberichtsebene, entstanden sei. Alles Theorie. Demnach wurde eine Kommission eingesetzt, die verschiedene Geschichten und Erlebnisse im Zusammenhang mit dem verstorbenen König David erfassen und als glaubwürdig und sinnhaft einordnen sollte und daraus eine Komposition, also den König-David-Bericht, zu machen. Stefan Heym hatte diese Novelle gerade im Blick auf die Fragen der Wirklichkeitsklitterung auch der damaligen obersten Leitung der DDR in den Blick genommen. Und so war durch einfache Umstellung von gewissen Worten und Buchstaben in Ortsangaben in der DDR bekannte Orte der sich selbst abschließenden Obrigkeit um Erich Honecker bekannt. Letztlich wurde nach der Novelle von Stefan Heym auch im König-David-Bericht die heute zugrunde liegende Erzählung um die fantastische Geschichte des Hirtenjungen Davids, der den angeblichen militärischen Riesen Goliath aus Gat mit seinen 5 Steinen im Lederbeutel und seiner Schleuder bewusstlos schleuderte und ihm sodann den Kopf abschlug. Der Auftrag war eigentlich einfacher und beschreibt heute den Losungstext, nämlich der Vater Davids, Isai, bittet diesen, David, seine älteren Brüder im Heer des Königs Sauls zu besuchen, Nahrung und Grüße zu überbringen und auch auf dem Rückweg Botschaften für den Vater mitzunehmen, also ob es ihnen gut geht. Nun ja, der vorlaute David ist, als er bei seinen Brüdern ankommt, irgendwie schon seit Monaten in die Situation hineingeraten, dass der riesige Kämpfer der Philister, also dieser Riese Goliath, Schmähung gegen das neu gegründete israelitische Königreich vorträgt. Und er will eigentlich in einem Zweikampf deutlich machen, dass eigentlich der ganze Quatsch ist und man sollte doch gegen ihn antreten. Also Schmähungen ohne Ende, wie man das heute auch teilweise noch bei heutigen Kriegen hört, jetzt nicht mehr auf dem Schlachtfeld, sondern in den Social Medias und sonst wo. Der nassforsche David, anders kann man das nicht sagen, der kleine Jüngling, der bisher nur mit Bären und Löwen zum Schutze der Ziegen und Schafe des Vaters sich irgendwie bewährt hat, will nun den bekanntesten Krieger scheinbar der damaligen Region offenkundig ohne irgendwelche Militärwaffen besiegen. Seine Brüder sind außer sich vor diesem nassforschen jüngsten Sohn ihres Vaters. Und er blamiert sie natürlich auch, weil im Endeffekt in dem Moment, wenn das die Geschichte denn überhaupt wäre, also wenn es einen historischen Kern dafür gäbe, sie faktisch vor der ganzen Militärmacht Israels irgendwie als Weicheier dargestellt werden könnten. Ob der Verfasser des König-David-Berichts bei Stefan Heym erhebliche Zweifel an dem Wahrheitsgehalt dieser Geschichte hat, wird in der Novelle von ihm deutlich dargestellt, aber es gibt Interessenten, die die Komposition einer glorifizierenden Erzählung irgendwie für David haben wollen. Für mich als damals jungen Theologen, der 1986 im 3. Studienjahr ja sein Gemeindepraktikum in der DDR gemacht hat, war das Lesen und erneute Lesen des König-David-Berichts von Stefan Heym eine wirkliche hermeneutische Erkenntnis. Denn mir wurde deutlich, dass die biblische Botschaft möglicherweise in ihrer Gesamtdarstellung, wie wir sie heute kennen, aus einer Fülle von Interessen und Einzelgeschichten irgendwie zusammengestellt wurde und ob man dabei in der Komposition versucht hat, irgendwie die Geschichten mit ihrem dahinterliegenden Wahrheitsgehalt irgendwie in den Blick zu nehmen, nun ja. Denn häufig sind ja anhand dieser Sagen und Geschichten sogenannte Ätiologien am Werk, nämlich was ist eigentlich und warum der Name von Bet-El oder Berge oder Flussübergänge dort genannt. Sowohl die kompositionsgeschichtliche Forschung, mit der ich ja in Heidelberg durch Rolf Rentorff unmittelbar in den Kontakt kam und mich damit intensivst auseinandersetzte, auch durch seinen Forschungsassistenten Blum, ebenso wie die quellengeschichtliche Forschung irgendwie in ihrer Gesamtansicht fehlgehend. Ja, die gehen fehl. Natürlich kann man hinter der Komposition auch gewisse Quellen ausmachen und natürlich auch irgendwie diese Quellen so weit ausdifferenzieren und so verliert die Komposition irgendwie die Übersicht. Bei der Komposition geht irgendwie das Detail verloren und auch es wird zu viel geklettet, um Übergänge entweder besser oder schlechter hinzubekommen. Für mich waren beide Methoden eben dies, Methoden. Aber sie waren nur in dem Bewusstsein, in dem Moment ihrer eigenen Setzungen und ihrer eigenen Denkweisen voranzutreiben, was einigermaßen legitim ist, aber auf Dauer in den falschen Weg und die falsche Richtung führt. Zurück zu David. Auf den Wunsch des Vaters Isai an David könnte man eine Antwort geben. Den Brüdern geht es beim Heer gut, denn sie haben bisher noch nicht gekämpft. Und in dem Moment, wo ich aufgetreten bin, habe ich denen mal nassforsch gezeigt, wie man mit dem Riesen Goliath umgeht. Also der Jüngste aus der Familie zeigt mal, was eine Harke ist und wie man faktisch keine Angst hat. Und vielleicht ist das auch der Hintergrund dieser Geschichte, der erzählt werden soll. Also es geht gar nicht um irgendein militärisches Thema, sondern dass man die Jüngsten mit ihrer nassforschen Art durchaus mal auch an die Reihe lassen sollten. Wobei ich glaube, dass die Mehrzahl der Jüngeren durchaus auch eine gestülpte Nase in dem Moment bekommen. Hier ging es ja um abgeschlagenen Kopf, aber wir wissen ja seit Stefan Heim, wie es ausgegangen ist, wobei, nun ja, der war ja nicht dabei. Aber wie wäre das, wenn man diese Geschichte mit David und Goliath nicht aus dieser Helden-Epos-Sache heraussieht, sondern aus einer familiären soziologischen Betrachtung zwischen jüngeren und älteren Geschwistern? Tja, eine ganz andere Sichtweise. Zuspruch. Am Dienstag, dem 30. Januar 2024. Mein Name ist Dieter Becker.